Heute ist Montag, der 26. Januar. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. In Minneapolis kam es erneut zu tödlichen Schüssen durch die Einwanderungsbehörde ICE. Wir reden drüber und wir sprechen auch darüber, was das für die USA bedeutet, aber auch für uns in Deutschland. Und dazu schauen wir uns dann auch an, was der jetzige Vorfall mit der Abstimmung zum Finanzierungspaket im US-Senat zu tun hat. Und dann geht es noch um die Ergebnisse des Treffens zwischen den USA, der Ukraine und Russland in Abu Dhabi. Ein weiteres Thema ist dann noch ein Streit innerhalb der CDU zum Recht auf Teilzeit. Wir brauchen Sie. Danach die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wieder zurück in Deutschland. Der Urlaub ist vorbei, die News waren es ja nie, der Podcast ist ja mitgereist nach Mauritius. Ich bin gestern Nacht hier angekommen und habe live verfolgt, was in Minneapolis passiert ist. Und ich weiß, dass wir jetzt direkt darüber reden müssen, denn es beschäftigt euch, es beschäftigt uns auch hier in Deutschland. Und wir müssen aufklären, warum das so ist und warum das so wichtig ist, dass wir als Gesellschaft erkennen, dass das Parallelen zu Deutschland hat. Noch nicht einmal 3 Wochen ist es her, dass ein Beamter der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis die 37-jährige Renee Good in ihrem Auto erschossen hat. Und am Samstag ist nun auch Alex Pretty erschossen worden. Ich möchte nochmal mit euch die Grundlagen klären. Die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE gibt es seit 2003. Die wurde nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eingerichtet. Und die Behörde ist vor allem dafür zuständig, Menschen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis festzunehmen und abzuschieben. In der deutschen Berichterstattung reden wir auch immer darüber, dass die Menschen, die dort arbeiten, Beamte sind. Das ist natürlich eine Übersetzung, aber es gibt einen Vorteil daran, dass wir hier nochmal klarstellen, dass es eine Behörde ist und dass diese Menschen, die dort arbeiten, vom Staat finanziert werden und vom Staat bezahlt werden. Denn das bedeutet, dass Gewalt vom Staat ausgeht. Und das ist der Punkt, über den wir hier wirklich sprechen müssen. Seit Präsident Trump hat sich das Jahresbudget von ICE von 8 Milliarden US-Dollar auf 26 Milliarden Dollar pro Jahr verdreifacht. Und auch das Personal soll wachsen und bald 30.000 Mitarbeitende betragen. ICE geht seit Trumps Präsidentschaft auch deutlich aggressiver vor. Ihr kennt die Bilder der Razzien. Es wird in Wohnungen eingebrochen, in Schulen, Krankenhäuser werden Leute herausgeholt, von der Arbeit werden Leute geholt. Und KritikerInnen werfen ICE vor, oft wahllos und brutal vorzugehen, um die Festnahmezahlen zu steigern. Dazu werden die Einsätze und Festnahmen oft öffentlichkeitswirksam inszeniert. Es gibt wenig Gerichtsverfahren und Menschen verschwinden. Und genauso war es auch am Samstag. Und zwar in Minneapolis, in der Stadt, wo gerade wirklich richtig viel passiert. Der 37-jährige US-Bürger Alex Pretty ist am Samstagmorgen von einem Grenzschutzbeamten auf offener Straße erschossen worden. Wie schon bei Renee Good hat das US-Heimatschutzministerium erklärt, dass es sich um eine Notwehrlage gehandelt habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle die Videos gesehen habt. Ich weiß, dass das schwer auszuhalten ist. Trotzdem ist es manchmal wichtig, sich das anzuschauen und zu erkennen, was dort wirklich passiert ist. Und auf diesem Video, da sehen wir eigentlich ganz genau, dass die Schilderung des US-Heimatschutzministeriums, die Schilderung von Trump, von Vance, von allen, die dazu gehören, nicht zu den Sachen passen, die wir sehen. Das, was wir mit den eigenen Augen sehen, das, was wir mit den eigenen Ohren hören, wird von der Regierung in den USA als nichtig erklärt. Sie sagen, dass der ICE-Agent gerade dabei gewesen sei, einen gesuchten Straftäter ohne gültige Aufenthaltspapiere festzunehmen, und dabei habe sich Pretty mit einer halbautomatischen Pistole genähert und Widerstand geleistet. Das Ministerium veröffentlichte auch ein Foto einer Waffe auf X. Die Familie von Pretty und Augenzeugen widersprechen dieser Version. Die Eltern des Getöteten gaben an, ihr Sohn sei ein friedlicher Krankenpfleger gewesen und er habe lediglich versucht, eine Frau zu schützen, die von den Beamten gewaltsam zu Boden gedrückt wurde. Genau das kann man auf den Videos auch sehen. Wir sehen 8 vermummte Einsatzkräfte, die Pretty umringen. Es fallen mindestens 10 Schüsse und laut Berichten schoss ein Beamter sogar noch weiter, als Pretty bereits regungslos am Boden lag. Augenzeugen haben auch betont, dass er keine Waffe, sondern nur ein Handy in der Hand gehalten habe. Und auch das ist auf den Videos zu sehen. Nach dem Vorfall hat sich dann der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, geäußert, und da hören wir mal rein.
Wie viele Einwohner dieser Stadt, wie viele weitere Amerikaner müssen sterben oder schwer verletzt werden, damit diese Operation beendet wird? Wie viele Leben müssen noch verloren gehen, bevor diese Regierung erkennt, dass ihre politische Erzählung nicht so wichtig ist wie amerikanische Werte?
as important as American values.
Auch der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, forderte Präsident Trump auf, die rund 3000 Bundesbeamten sofort abzuziehen, und er warf der Regierung vor, Chaos und Gewalt zu verbreiten. Walz kündigte an, dass der Bundesstaat die Ermittlungen selbst führen werde, da man der Regierung nicht trauen könnte. Und zur Beruhigung der Lage setzte er die Nationalgarde ein. Präsident Trump hingegen gab den DemokratInnen die Schuld an der Eskalation, und er hat auch behauptet, der Gouverneur und der Bürgermeister von Minneapolis würden zu einem Aufstand anstacheln. Seine Ministerien bezeichneten den Getöteten sogar als inländischen Terroristen. Auch das kommt uns natürlich an dieser Stelle wieder bekannt vor, denn genauso war es auch bei Rene Gutsch. Parallel dazu droht in Washington gerade auch ein Regierungsstillstand. Hintergrund ist das Haushaltsgesetz, das am 30. Januar ausläuft. Wenn bis dahin keine Einigung über die Finanzierung steht, kommt es zum sogenannten Shutdown, also zum weitgehenden Stillstand der Regierung. Und durch die Vorfälle der Einwanderungsbehörde in Minneapolis haben die Demokratinnen angekündigt, keinem Haushaltsgesetz zuzustimmen, das Gelder für ICE enthält. Denn eigentlich sollte diese Woche über genau dieses Finanzierungspaket abgestimmt werden. In dem Paket geht es um rund 64 Milliarden Dollar für das Heimatschutzministerium, davon etwa 10 Milliarden für ICE, aber auch eben um Mittel für das Außen- und Verteidigungsministerium. Aus Sorge, dass das Paket so keine Mehrheit bekommt, prüfen die RepublikanerInnen nun, die Finanzierung der inneren Sicherheit vom restlichen Haushalt abzutrennen. In Minneapolis ist es in den letzten Tagen außerdem zu großen Protesten in der Stadt gekommen. Tausende sind dafür auf die Straße gegangen, um gegen das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde zu demonstrieren. Viele Läden blieben geschlossen, hunderte Geschäfte machten beim Protest mit und auch viele Schüler und Studierende sind nicht zur Schule oder zur Uni gegangen. Die Organisatorinnen der Proteste fordern, dass die Einwanderungsbehörde ganz aus Minnesota abgezogen wird und dass es eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle gibt. Ich möchte euch dazu noch zwei kleine Einordnungen von mir mit auf den Weg geben. Am Anfang habe ich es ganz stark betont, dass ICE eine Behörde ist, dass das staatlich finanziert ist, was da passiert. Und das ist wichtig, denn ICE ist damit Trumps Knüppel, mit dem er seine Macht nach unten durchsetzt und die rassistischen Fantasien seiner WählerInnen umsetzt. ICE agiert ohne Kontrolle, ohne Konsequenzen. Man kann sagen, wenn Gewalt eines Staates nicht mehr zur Verantwortung gezogen wird, ist der nächste Schritt zum Autoritarismus getan. Und genau das haben wir an diesem Wochenende wieder beobachtet. Was wir aber auch sehen, ein Jahr Trump bedeutet, die USA ist autoritär wie nie. Warnzeichen wurden ignoriert und genau das kann auch bei uns passieren, wenn wir nicht handeln. Wenn ihr fassungslos seid über die Bilder aus Minneapolis, dann kann ich euch sagen, das bin ich auch. Aber das war vorauszusehen. Trump hat es angekündigt und andere haben auch davor gewarnt. Trump folgt seinem autoritären Drehbuch, dem Project 2025. Da steht drin, was er tut und nach einem Jahr hat er über die Hälfte davon umgesetzt. Wir sind also noch lange nicht am Ende. Und Autoritäre und Rechtsextreme, die lernen voneinander, was funktioniert. Das ist besonders wichtig für uns, denn Höcke, Weidel und die AfD, die haben ihr eigenes Drehbuch. Sie haben aufgeschrieben, wie sie die Regierung übernehmen und den Staat umbauen wollen. Das Ganze nennt sich das Strategiepapier. Und sie handeln auch danach. Sie fordern sogar eine Art ICE auch für Deutschland. Der Punkt ist, und den beobachten wir gerade, viele AmerikanerInnen dachten trotz aller Warnungen und trotz Project 2025 immer noch, so schlimm wird es schon nicht. Gesellschaften merken erst oft, dass die Demokratie kippt, wenn es schon fast zu spät ist. Und dann ist es schwer, das wieder zurückzudrehen. Das sehen wir gerade in den USA. Die Botschaft, die für uns also die wichtige sein muss, ist, lasst uns nicht genau diese Gesellschaft sein. Die AfD führt in Umfragen, sie wird dieses Jahr voraussichtlich Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gewinnen. Und bereits jetzt verändert sie Institutionen, Schulen, Polizei, Vereine von innen und all das können wir sehen. Wir dürfen also nicht warten, bis der rechte Rand regieren wird. Es ist Zeit zu handeln, sich zu engagieren, Demokratie mitzugestalten und Widerspruch laut zu machen. Denn das Gefährliche sind nicht nur die Machthaber, sondern vor allem auch ihre Mitläufer, die das alles erst tragfähig machen und die, die wegschauen und nichts dagegen tun.
Werbung.
Ihr Lieben, ich freue mich immer so über diesen Werbepartner, weil an diesem Werbepartner kann ich ablesen, wie lange ich schon in einer Beziehung mit Jörg bin. 11,5 Jahre sind es und so lange bin ich auch schon bei Naturstrom Kundin, denn wir sind damals relativ schnell zusammengezogen, haben einen gemeinsamen Stromvertrag gemacht und das haben wir bei Naturstrom gemacht. Und ich finde es so toll, euch so viel darüber berichten zu können, vor allem, weil ich sehr, sehr stark hinter Naturstrom stehe. Die sind einfach so klasse. Ich mag alle Leute, die da arbeiten. Und ich mag auch, dass ich euch etwas vorstellen kann, was so viel Tolles macht. Nachhaltigkeit. 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Das fühlt sich für mich auch einfach richtig sinnstiftend an. Denn wenn wir über die Klimakrise nachdenken und darüber, was wir vielleicht machen können, dann kommt ja ganz oft die Antwort, wir können gar nicht so viel tun, weil die Politik sich ändern muss. Das stimmt doch zu großen Teilen, aber wir können auch etwas tun. Zum Beispiel mit Naturstrom. Denn 100% Ökostrom bedeutet nicht nur, dass wir den in höchster Qualität bekommen, sondern dass wir mit jeder Kilowattstunde im Ökostromtarif auch den Bau neuer Ökoenergieanlagen fördern. Und das finde ich so richtig, richtig toll, dass wir selber etwas für erneuerbare Energien tun können, dass wir selber etwas für den Klimaschutz machen können und dass es dadurch eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit Ökostrom geben kann. Dass ihr was für den Klimaschutz jetzt tun könnt, das ist so einfach. Ich kann es euch wirklich nur sagen, es dauert wirklich nicht länger als 5 Minuten. Ihr geht auf die Webseite von Naturstrom, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Und es wäre nicht mal Podcast, wenn es nicht auch ein Extra für euch gibt. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr sogar noch 30 Euro Startguthaben dazu für Naturstrom und Naturstrom Öko. Also wechselt auch ihr jetzt zu sauberer Ökoenergie und ihr findet wie immer alle Infos auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, während in den USA die Situation gerade eben wirklich angespannt ist, gab es am Wochenende diplomatische Bemühungen im Nahen Osten. In Abu Dhabi trafen sich Delegationen aus der Ukraine, Russland und den USA zu direkten Gesprächen. Es waren die ersten Verhandlungen dieser Art und nach 2 Tagen gingen die Gespräche am Samstagnachmittag vorerst zu Ende. Offizielle Stellen äußerten sich vorsichtig optimistisch. Die Ukraine bewertete den Austausch als konstruktiv und auch als positiv. Und auch aus der US-Delegation hieß es, die Atmosphäre sei produktiv gewesen. Ein Mitglied der russischen Delegation sprach von Ergebnissen, die nun in der Heimat präsentiert werden würden. Ja, zentrale Streitpunkte blieben aber die Gebietsfragen. Russland verlangt weiterhin, dass die Ukraine auf Gebiete im Osten verzichtet, auch wenn Russland die bisher noch nicht vollständig erobert hat. Und die Ukraine lehnt einen solchen Rückzug bisher strikt ab. Zudem fordert Russland einen Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft. Für die Ukraine sind vor allem Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem möglichen Abkommen wichtig. Und ein weiterer Diskussionspunkt war die Einrichtung von Pufferzonen, um eine künftige Waffenruhe abzusichern. Die USA versucht hier zu vermitteln und schlagen unter anderem eine Freihandelszone in diesen Gebieten vor. Ja, trotz der diplomatischen Gespräche gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. In der Nacht zum Sonntag gab es erneut schwere russische Luftangriffe auf Kiew und Charkiw. Dabei wurden Energieanlagen beschädigt, wodurch tausende Menschen in der Kälte ohne Heizung auskommen mussten. Die Verhandlungen in Abu Dhabi sollen bereits am Sonntag weitergehen und alle Seiten betonten ihre Bereitschaft zum weiteren Dialog. Wir schauen uns einen Streit in der CDU an. Der Wirtschaftsflügel der CDU, der plant nämlich eine sogenannte Lifestyle-Teilzeit. In dem Antrag für den Bundesparteitag Ende Februar fordert die Mittelstands- und Wirtschaftsunion, den bisherigen Rechtsanspruch auf Teilzeit drastisch zu kürzen. Dazu soll man künftig nur noch reduzierte Stunden arbeiten dürfen, wenn man eine besondere Begründung vorweisen kann. Das ist zum Beispiel Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen oder berufliche Fortbildung, aber eben nicht, wenn man mehr Freizeit haben will. So wird es auf jeden Fall in dem Antrag umschrieben. Im Jahr 2024 arbeiteten laut dem Statistischen Bundesamt 29% aller Erwerbs Tätigen in Teilzeit. Das sind so viele wie nie zuvor. Besonders hoch ist der Anteil bei Frauen. Fast jede zweite arbeitet hier weniger Stunden. Umfragen zeigen außerdem, dass viele Mütter gerne mehr arbeiten würden, wenn Unternehmen flexiblere Modelle anbieten würden. Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann, begründet diesen Schritt mit dem dramatischen Fachkräftemangel in Deutschland und sie erklärte, dass Menschen, die mehr arbeiten könnten, dies auch tun sollten. Laut Connemann dürfe der Sozialstaat eine freiwillige Teilzeit aus rein privaten Gründen nicht länger absichern. Auch andere Stimmen, wie der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, kritisierten, dass Teilzeitkräfte weniger in Sozialsysteme einzahlen, aber die vollen Leistungen beanspruchen. Jetzt gibt es aber so ein bisschen Streit in der CDU. Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, der nannte den Vorstoß einen Fehler. Er betonte, dass seine Partei eigentlich für maximale Wahlfreiheit stehe. Und Radtke hat auch gesagt, viele Menschen, die sind ja gar nicht freiwillig in Teilzeit, sondern wegen mangelnder Kinderbetreuung sind sie dazu gezwungen. Deshalb müsse man erst diese Rahmenbedingungen verbessern, statt die Rechte der ArbeitnehmerInnen zu beschränken. Bundeskanzler Friedrich Merz, der hat sich noch nicht so ganz direkt dazu geäußert, hat aber schon vorher kritisiert, dass in Deutschland ja zu wenig gearbeitet werde und fordert ja eh mehr Einsatz und Effizienz. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Parteispitze auf dem kommenden Parteitag positioniert. Es ist wie immer ein interessanter Vorstoß. Vor allem der Name Lifestyle-Teilzeit, da muss ich wirklich sagen, da sind mir so ein bisschen die Fußnägel hochgerollt. Aber so ist es in der CDU, vor allem im Wirtschaftsflügel. Es soll mehr geleistet werden und nicht individueller gearbeitet werden. Und vor allem, und das ist ja immer wieder das Thema, mehr Arbeit führt nicht zu besserer Leistung. Die CDU geht aber weiterhin davon aus. Wir brauchen Sie, die Good News. In Deutschland trinken immer weniger Menschen regelmäßig Alkohol. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass im vergangenen Jahr rund 68% der Erwachsenen alkoholische Getränke konsumierten. 2015 waren das noch 78%. Besonders junge Menschen sagen, ich will eigentlich gar nicht mehr trinken oder manchmal nur ein bisschen. Hauptgründe dafür waren gesundheitliche Aspekte und die bewusste Entscheidung, auch ohne Alkohol Spaß zu haben. Das ist doch mal eine wirklich gute News, vor allem, weil wir über junge Leute ja in letzter Zeit immer wieder hören, dass sie nicht arbeiten wollen, aber sie sind eben auf ihre Gesundheit fokussiert und vielleicht sollten sich manche davon dann doch eine Scheibe abschneiden. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke. Dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Ich freue mich auch, wenn ihr Lust habt, mein neues Buch vorzubestellen. Das passt perfekt zum Thema, das wir heute hatten, wenn der rechte Rand regiert. Vielleicht sehen wir uns auch auf meiner Lesetour. Alle Informationen dazu gibt es auch in den Shownotes. Und jetzt bis Mittwoch, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.